RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Wolfgang Berger. In einem Hilfsgüterverteilzentrum im Süden des Gazastreifens ist es zu chaotischen Szenen gekommen. Tausende Menschen stürmten die Einrichtung in Rafah, um an Lebensmittel zu gelangen. 3 Menschen sollen dabei durch Schüsse getötet worden sein. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Zeugen zufolge brach das Chaos aus, als verzweifelte Menschen die Zäune des Zentrums der US-Hilfsorganisation GHF durchbrachen und das Personal zwangen, sich zurückzuziehen. Dann seien Schüsse gefallen und israelische Kampfflugzeuge über den Schauplatz geflogen. Auch ein Panzer habe in der Ferne gefeuert. Laut israelischer Armee hatten Soldaten in der Umgebung Warnschüsse abgegeben. Die GHF erklärte, ihre Mitarbeiter seien zurückgewichen, um einigen wenigen Bewohnern des Gazastreifens die sichere Entgegennahme von Hilfsgütern zu ermöglichen. Der normale Betrieb sei jedoch rasch wieder aufgenommen worden.
US-Präsident Trump hat in seiner Kritik an Kreml-Chef Putin noch einmal nachgelegt. Der Republikaner schrieb wörtlich auf seiner Online-Plattform Truth Social: Putin begreift nicht, dass Russland ohne mich bereits viele wirklich schlimme Dinge passiert wären. Er spielt mit dem Feuer. Trump hatte schon am Wochenende ungewöhnlich scharfe Kritik an Putin geübt. Zuvor hatte das russische Militär die Ukraine erneut mit Raketen und hunderten Drohnen angegriffen. Im Prozess um den Messerangriff von Solingen mit 3 Toten hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, räumte der 27-Jährige vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein. Aus Düsseldorf René Rabenschlag.
Sowohl der Bundesanwalt als auch Vertreter der Opfer glauben nicht, dass dieses Bedauern ehrlich sei. Selbst sprach der syrische Asylbewerber bis auf eine kurze Ausnahme nicht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, als selbsternannter Kämpfer des Heiligen Kriegs im Namen der Terrorvereinigung IS gehandelt zu haben. Sie will anhand von zahlreichen Chatverläufen und Handydaten nachweisen, dass sich der mutmaßliche Täter seit 2019 mit islamistischen Inhalten beschäftigt hat. Für den Prozess sind 21 weitere Tage angesetzt, an denen um die 50 Zeugen gehört werden sollen.
Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen spielten im Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken 2:2 nach Verlängerung und sicherten sich damit den Klassenerhalt. In der regulären Spielzeit hatte Saarbrücken das 0:2 aus dem Hinspiel aufgeholt, durch Tore von Krüger und Brünker. In der Verlängerung trafen dann die Michele Sanchez und Philippe für Braunschweig. Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen und einzelne Gewitter bei Tiefstwerten von 15 bis 8 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad und am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten ist es eher trocken bei 16 bis 27 Grad. Es ist jetzt 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da ist noch ein Falschfahrer unterwegs auf der A480 Gießener Ring. Gießen-Reiskirchen zwischen Wettenberg und Gießen-Nordkreuz kommt Ihnen da ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Eine Meldung gibt es noch für Langenhagen im Bereich am Pferdemarkt zwischen Gaustraße und Walsroder Straße. Wurde eine Flakgranate gefunden und wird noch heute kontrolliert gesprengt. Der Bereich von ca. 200 Metern um die Fundstelle ist gesperrt. In eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Reza Wafam. Hallo. Für Bundeskanzler Merz ist offenbar ziemlich klar, der Ukraine-Krieg, der wird nicht so schnell enden. Chancen auf eine baldige Waffenruhe sieht der Kanzler nicht. Das hat Merz bei einer Pressekonferenz am Ende seiner 2-tägigen Reise in Finnland deutlich gemacht. Und diese Finnlandreise hat bei ihm anscheinend zumindest rhetorisch auch zu einer Veränderung geführt. Wie genau, dazu Sophie Donges.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endet mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Der Kanzler hat auf seiner Finnlandreise für einige Irritationen gesorgt, die er dann später versucht hat zu relativieren oder je nachdem auch klarzustellen. Dabei ging es um die Aussage, dass es keine Reichweitenbeschränkung mehr für Waffen in der Ukraine geben soll. Das hat sofort für Diskussionen gesorgt. Nachher hat Merz das aber insofern relativiert, indem er gesagt hat, er habe sich dabei auf frühere Aussagen bezogen. Also ist das wirklich gar nichts Neues, was da Merz in Sachen Reichweitenbeschränkung gesagt hat? Genau das hat meine Kollegin Birgit Langhammer vom Norddeutschen Rundfunk die Politikwissenschaftlerin Saga Pagung von der Körber-Stiftung gefragt.
Warum das so interessant ist, ist ja, dass er in seinem Kommentar eben nicht nur die britischen und französischen Waffen erwähnt hat, sondern ja auch die deutschen Waffen. Und da kam eben sofort die Frage auf, ob das möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Lieferung des Taurus, die Merz eben doch freigeben könnte, erfolgt. Weil Selenskyj kommt ja am Mittwoch nach Berlin und da ist man natürlich gespannt, was er zu verkünden hat oder was er den Ukrainern auch anzubieten hat. Und ich glaube, die Verwirrung entstand, weil es ganz offensichtlich ein bisschen falsch formuliert war von Friedrich Merz.
Und was lesen Sie jetzt raus? Also Taurus sagt ja inzwischen, glaube ich, auch schon jedem in dieser Debatte sonst etwas, weil das haben wir selbst schon während der Ampelregierung immer wieder diskutiert, Taurus ja oder nein. Damals hat Kanzler Scholz gesagt nein.
Also ich halte das auch weiterhin für gültig. Natürlich ist so ein Besuch Selenskyjs in Berlin immer für eine Überraschung gut, auch für solche eine Ansage. Aber da bräuchte er eben die Zustimmung des Koalitionspartners, der SPD und vor allen Dingen auch der eigenen Verbände der ostdeutschen Verbände innerhalb der CDU, die dort auch sehr skeptisch sind. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird.
Wenn wir nochmal zurückgehen, aber auch zur Aussage und eben auch, was damit verbunden ist in jeweils Russland und der Ukraine. Kritik kam ja schon gleich aus Moskau. Also nochmal zu unterstreichen, dass die Ukraine auch Militäranlagen in Russland angreifen dürfe. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht nach Moskau? Welches Eskalationsrisiko steckt da vielleicht aber auch drin?
Also ich sehe da kein neues oder größeres Eskalationsrisiko. Das, was wir in den letzten Monaten ja grundsätzlich sehen, ist, dass die Ukraine sowohl mit Drohnen als auch mit Präzisionswaffen für das Militär, für die Logistik wichtige Knotenpunkte in Russland angreifen. Das ist eben auch Teil einer Landesverteidigung, die Ukraine ja betreiben muss und etwas, was wir eben schon seit mehreren Monaten sehen. Ich glaube, dass diese Kommentare aus Moskau viel weniger darauf abzielen, dass wir hier etwas wirklich Neues haben, sondern lediglich, dass man sich sehr wohl bewusst ist in Moskau, dass das eine sehr kritische Debatte in Deutschland ist und dass man die versucht, nochmal auszunutzen.
Der russische Außenminister Lavrov hat dann auch weiter ins Spiel gebracht den US-Präsidenten Trump und er meinte, Trump sehe seine diplomatischen Bemühungen durch europäische Politiker sabotiert. Ist das jetzt einmal zu sehr ums Eck gedacht oder hat er einen Punkt?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass es in Russlands Interesse ist, wenn sich das westliche Bündnis, also vor allen Dingen die Europäer, Europäerinnen und die USA in Streitigkeiten befinden, also wenn man sich eben nicht mehr einig ist und genau mit solchen Sachen versucht man darauf natürlich abzuzielen und es ist natürlich auch in einer gewisser Weise zynisch, wenn man alleine mit dieser Ansage, also wenn man aus russischer Sicht den Deutschen oder Merz vorwirft, dass man alleine mit diesem Kommentar Friedensbemühungen untergräbt, während man ja selbst massiv die Ukraine angreift.
Wobei Merz auch noch mal gesagt hat, er glaubt eben, dass Russland nicht interessiert ist an einem Waffenstillstand und man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Also wo verlaufen da für Sie dann aber auch wirklich ja die diplomatischen Beziehungen, die noch auf Erfolg ausgerichtet sind oder ist damit da auch schon ein Schlusspunkt gesetzt?
Sie meinen zwischen Russland und Deutschland? Oder?
Auch wenn der deutsche Kanzler eben sagt, er glaubt nicht, dass es ein Interesse gibt und deswegen muss man die Ukraine weiter unterstützen. Also nimmt man da einfach auch schon was vorweg von Friedensverhandlungen, von möglichen Friedensverhandlungen?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir sehen jetzt ja in den letzten Wochen wirklich verstärkt Bemühungen auch auf Drängen der USA zu Verhandlungen zu kommen. Und das, was wir sehen, ist ja, dass Russland mit immer neuen Winkelzügen, immer neuen Forderungen, auch immer neuen Änderungen der eigenen Verhandelspositionen, also beispielsweise, dass man einen Waffenstillstand an die Grundprobleme des Krieges oder die Grundursachen des Problems knüpft, womit man ja eigentlich Verhandlungen über einen Waffenstillstand quasi so groß macht, dass sie kaum noch möglich sind. Also wir haben es mit einer Hinhaltetaktik aus Moskau zu tun. Und ich glaube, diese Gespräche jetzt zwischen Deutschland und der Ukraine oder auch zwischen Merz und anderen europäischen Partnern sind vielmehr dazu geneigt zu schauen, wie kann man sich als Europa gemeinsam auch mit der Ukraine so positionieren, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben gegenüber Moskau, aber eben auch zunehmend gegenüber Washington.
Und Frau Pagung, vielleicht zuletzt nochmal am Anfang anknüpfend. Ist denn jetzt die Ausweitung der Reichweite westlicher Waffen für die Ukraine militärisch entscheidend oder sind es andere Faktoren, also wie die Luftverteidigung oder auch Nachschub?
Also es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor, sondern es sind ganz viele Puzzlestücke, die der Ukraine ermöglichen, sich erfolgreich zu verteidigen. Dazu gehört es eben auch, dass man militärische Knotenpunkte, Logistikzentren auf russischem Territorium angreifen kann. Dazu gehören natürlich aber auch viele andere Aspekte. Dann ist vielleicht ein bisschen mehr die Brot- und Butter-Themen. Also ja, was geht, also wie viel kann Europa an Munition, an Artilleriegeschossen an die Ukraine liefern, um sie eben nachhaltig zu unterstützen und den ukrainischen Widerstand aufrechtzuerhalten? Also es ist wirklich sozusagen ein breites Puzzle und es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Körperstiftung. So nach und nach wird mehr über den Mann bekannt, der in Liverpool in eine Menge feiernder Fußballfans gefahren ist. Die Polizei, die schnell einen terroristischen Anschlag ausgeschlossen hatte, hat jetzt mitgeteilt, dass der 53-Jährige, der festgenommen worden ist, wohl unter Drogen stand. Was noch über ihn bekannt ist und ob es was Neues zum Motiv gibt, dazu Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Water Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen. Die genaue Zahl der Verletzten wurde von der Polizei heute deutlich nach oben korrigiert. Mehr als 50 Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden, 11 seien immer noch dort. Der Zustand sei aber bei allen stabil. Um Spekulationen über die Herkunft des Fahrers vorzubeugen, hatte die Liverpooler Polizei gestern sehr schnell mitgeteilt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen weißen Briten handele. Nun gab sie bekannt, dass sie wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Drogeneinflusses gegen ihn ermittele. Umfassende Ermittlungen zu weiteren Hintergründen der Tat seien im Gange.
Die ARD-Infonacht.
Es sind verstörende Bilder, die wieder einmal aus dem Gazastreifen kommen. Zum einen wieder von vielen Toten, unter ihnen wieder viele Kinder, nach neuen heftigen Angriffen Israels. Israel hat ja einen so wörtlich beispiellosen Angriff angekündigt. Und dann sind es chaotische Szenen, die man bei der Verteilung von Lebensmitteln in Gaza sieht. Es sind Menschen in verzweifelter Lage. Und das ist ja auch nicht seit gestern erst so. Aber jetzt so nach und nach und während die Zahl der Toten in Gaza täglich steigt, denken einige Länder darüber nach, Israel keine Waffen mehr zu liefern. Wie Italien, Großbritannien und Frankreich zur Lieferung von Waffen nach Israel stehen, dazu unsere Korrespondenten und wir beginnen mit unserer Korrespondentin in Frankreich.
Kurz vor dem Jahrestag des 7. Oktober hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im vergangenen Jahr gefordert, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Für Frankreich ist diese Position nicht neu. 1967 hatte Charles de Gaulle kurz vor Beginn des Sechstagekrieges ein Embargo auf französische Waffenexporte nach Israel verhängt und seitdem hat Frankreich auch keine großen Waffen oder Waffensysteme geliefert. Laut Verteidigungsminister Sébastien Lecornu exportiert Frankreich aber Kriegsmaterial nach Israel, allerdings nur Komponenten oder Ersatzteile. Und auch nur für rein defensive Systeme, betonte Lecornu im Sender France Inter. Die jüngsten öffentlich zugänglichen Zahlen zu diesen Materialexporten stammen von 2023. Damals hatte Frankreich Kriegsmaterial im Wert von rund 30 Millionen Euro an Israel geliefert. Außerdem hatte die Regierung laut dem Bericht Exportgenehmigungen an Unternehmen in Höhe von knapp 180 Millionen Euro erteilt. Laut einem Faktencheck des Senders France Info ist allerdings nicht immer klar, ob das nach Israel gelieferte Material wirklich nur defensiven Zwecken dient. Aus Paris, Caroline Dulla.
Italien exportiert zwar Waffen nach Israel, doch die Exporte waren schon vor der Eskalation des Gaza-Konflikts gering. Seit 2023 sind sie noch einmal deutlich geschrumpft. Nach Daten der italienischen Statistikbehörde gingen vergangenes Jahr Waffen im Wert von weniger als 6 Millionen Euro nach Israel. Nach Berechnungen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI kommt seit längerem weniger als 1% der israelischen Waffenimporte aus Italien. Die Regierung in Rom hat erklärt, dass sie an der Linie festhält, keine Waffen in Konfliktgebiete zu exportieren. Das betreffe seit der Eskalation im Gazastreifen auch Israel. Insgesamt betont Italiens stramm rechte Regierung weiterhin, dass sie Israel freundschaftlich verbunden sei. Aber gerade als befreundete Nation müsse Italien die Regierung von Benjamin Netanyahu darauf hinweisen, dass sie auf einem Irrweg sei, erklärte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto kürzlich. Aus Rom Nikolaus Nützel.
Regelmäßig gehen in London Zehntausende auf die Straße, um gegen das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser zu protestieren. Auch die britische Regierung fand zuletzt deutliche Worte, seit der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu erklärt hatte, Israels Militär werde die Kontrolle über ganz Gaza übernehmen. Schon im September vergangenen Jahres hatte die Labour-Regierung 29 Waffenexportlizenzen für Israel ausgesetzt. Rund 200 Rüstungsexportlizenzen blieben aber in Kraft. Die Regierung betonte, dabei gehe es nicht um Waffen, die vom israelischen Militär im Krieg mit der Hamas eingesetzt werden könnten. Labour-Abgeordnete des linken Flügels äußerten unlängst Zweifel daran, dass die Regierung es mit dem Verbot ernst meint und sprachen von einem Schlupfloch für Waffenexporte. So wurden seit September mehr als 8000 Munitionseinheiten und 146 gepanzerte Fahrzeuge nach Israel geliefert. Aus London, Gabi Biesinger.
Schwer bewaffnete Polizisten sichern den Gerichtssaal in Düsseldorf. Drin, im Oberlandesgericht, der 27 Jahre alte Angeklagte. Er muss sich wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes verantworten. Im August vergangenen Jahres hatte der syrische Asylbewerber mutmaßlich auf dem Stadtfest in Solingen mehrere Menschen angegriffen. Drei starben, acht weitere wurden verletzt. Und zum Start des Prozesses passierte etwas, womit Beobachter nicht gerechnet haben. René Rabenschlag dazu.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Täter ließ über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. Seit der Festnahme im August 2024 hatte er gegenüber den Ermittlern die Aussage verweigert. Jetzt gab er zu, 3 Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und viele weitere verletzt zu haben. In der kurzen Erklärung entschuldigte er sich auch bei Opfern und Hinterbliebenen. Für Simon Ramp, der als Anwalt 8 der Opfer als Nebenkläger vertritt, ist das nicht glaubhaft.
Also die Einlassung war ja sehr kurz gehalten und die Bundesanwaltschaft schenkt dieser Einlassung ja bislang keinen Glauben und alles Weitere muss im Verfahren jetzt vollumfänglich aufgeklärt werden.
Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft sehr detailliert den Ablauf des Angriffs und dessen Vorbereitung geschildert. Laut den Ermittlungen soll Issa Al-H. innerhalb von etwa einer Minute 13 Menschen zielgerichtet von hinten angegriffen und 11 in den Hals geschnitten haben. Dabei habe er auch Allahu Akbar, übersetzt Gott ist größer, gerufen. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs.
Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft habe Issa Al-H. schon seit 2019 radikale Inhalte im Internet konsumiert. Er habe sich stetig weiter radikalisiert und dann wenige Tage vor dem Anschlag über Chatgruppen Kontakt zu Vertretern des Islamischen Staats aufgenommen. In Videos habe er einen Treueschwur geleistet.
Im Gegenzug leiteten virtuelle Operateure des IS den Angeklagten zur Tat an. Von der ideologischen Bestärkung über die Erstellung von Bekennervideos bis hin zur Auswahl der Tatwaffe.
Für die Opfer des Anschlags ist der Prozess eine psychologische Herausforderung. Nur eine Mutter und ihre Tochter haben den Auftakt heute mitverfolgt. Philipp Müller, der Veranstalter des Festes, war als Zuschauer im Saal.
Für mich war das ja heute wichtig, dass ich ihn mal sehe, weil ich habe jetzt ein Gesicht zur Tat und das ist nach dieser furchtbaren Attacke am 23. August auch sehr wichtig.
Der 27-jährige Issa Al-H. saß stundenlang mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank. Er war im blauen T-Shirt erschienen und vermied jeglichen Blickkontakt zu Opfern oder anderen Beteiligten, wie auch Philipp Müller.
Das ist ja genau das, warum ich hier bin, weil ich das für mich haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir? Und es geht jetzt genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. Da sitzt der Mensch und jetzt fragen wir uns, warum hat er das gemacht? Ja? Und ansonsten, so wie er sich da gibt, ist er für mich, sorry, ein armes Würstchen gerade, was aber sehr, sehr große Schuld auf sich geladen hat.
Für den Prozess sind insgesamt 22 Tage bis September angesetzt. In dieser Zeit soll vor allem geklärt werden, welche Kontakte der Angeklagte tatsächlich zur Terrorvereinigung IS hatte. Zu diesen Vorwürfen hat Issa Al-H. bisher keine Erklärung abgegeben.
Der Berliner Karneval der Kultur steht für Vielfalt und Toleranz und er steht bald auch wieder an. An 4 Tagen rund um das Pfingstwochenende Anfang Juni. Und das multikulturelle Stadtfest stellt sich auf Neuerungen ein. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest besser schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug angeht. Paul Vorreiter dazu.
Mit rund 4.500 Akteuren beginnt am 6. Juni der Karneval der Kulturen, wie üblich mit dem Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg. 3 Bühnen und 10 Kleinkunstflächen wird es in diesem Jahr geben. Etwa 350 Stände bieten Kulinarisches und Handwerk an. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von den Grünen sieht den Karneval der Kulturen in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen.
Der Karneval der Kulturen passt wunderbar in unseren Bezirk und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder lauter werden, in denen unsere vielfältige Gesellschaft angegriffen ist, ist es umso wichtiger, dass wir deutlich machen, wir sind vielfältig und das ist unsere Stärke.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei, der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Dadurch, dass wir umgezogen sind, sind wir mit einer ganz anderen Umwelt in Verbindung, so nenne ich das. Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktionen, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Aysa Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Aysa Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und einem Fußball-Krimi in der Zweitliga-Relegation mit dem Happy End für Eintracht Braunschweig. Den Niedersachsen genügte für den Klassenerhalt im Relegationsrückspiel ein 2:2 nach Verlängerung gegen Drittligist Saarbrücken. Braunschweig hatte nach 90 Minuten das 2:0 aus dem Hinspiel verspielt, ging dann allerdings in Überzahl in die Verlängerung und dort fiel dann in der 105. Minute die Vorentscheidung. Und so klang das Ganze bei unserem Reporter Mats Nicholson.
Die Flanke über die rechte Seite kommt rein in den Strafraum, da ist die Schussmöglichkeit, abgeblockt, nochmal die Schussmöglichkeit, Tor, jetzt fliegen hier die Bierbecher, Demichele Sanchez macht das 1:2.
Und die Bierbecher flogen auch nach 120 Minuten noch einmal, erst als Philipp zum 2:2 traf und dann natürlich mit dem Abpfiff und dem geschafften Klassenerhalt, der etwas glücklich war, wie Eintrachts Fabio Kaufmann sagt.
Ja, so viel Drama war selten. Fand, war auch unnötig. Aber wie gesagt, wenn man Relegation spielt, da kann alles passieren. Haben wir heute wieder gesehen, trotz einem relativ souveränen Auftritt bis zum 1:0 fand ich eigentlich. Aber wenn du den Deckel dann nicht drauf machst, das Tor nicht machst, dann kann eben alles passieren. Und am Ende sind wir, glaube ich, schon der verdiente Sieger, auch wenn heute eher der Glücklichere.
Wir bleiben beim Fußball und schauen in die Bundesliga. Dort hat es zwei Trainerentscheidungen gegeben. Eine davon in Bremen. Der Nordclub hat Ole Werner mit sofortiger Wirkung freigestellt, nachdem der Trainer zuvor angekündigt hatte, seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nun kam es also zur vorzeitigen Trennung. Werder Bremen ist damit auf Trainersuche. Anders der FC Augsburg, der hat mit Sandro Wagner einen Nachfolger für Jess Turup gefunden. Für Wagner ist es die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Aktuell ist er noch als Co-Trainer im Nationalteam tätig. Beim Giro d'Italia sind die Radprofis in die dritte Woche gestartet. Für einen der Favoriten geht die Rundfahrt allerdings nicht weiter. Der Slowene Primož Roglič ist nach einem Sturz vorzeitig ausgestiegen. Holger Gersker berichtet.
Dieser Sturz auf wieder einmal regennassen Straßen war einer zu viel. Primož Roglič musste knapp 100 Kilometer vor dem Ziel dieser 16. Etappe den Giro verlassen. Der Slowene war als Gesamtsieger des Jahres 2023 in der Favoritenrolle gestartet, ließ aber kaum einen Massensturz aus und war schon am vergangenen Wochenende nicht mehr konkurrenzfähig.
Ich muss an dieser Stelle mal kurz unterbrechen. Es gibt eine wichtige Verkehrsmeldung hier in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A485. Langgöns, Gießener Nordkreuz. Zwischen Gießener Südkreuz und Dreieck Bergwerkswald kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A485 Langgöns, Gießener Nordkreuz zwischen Gießener Südkreuz und Dreieck Bergwerkswald ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da, also in beiden Richtungen. Und jetzt machen wir weiter hier mit dem Sport.
Seit anderthalb Jahren ist Roglič Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft. Seine Bilanz bei großen Rundfahrten kennt keine Zwischentöne. Sturzbedingt ist aus bei der Tour de France im vergangenen Sommer, dann ein großer Gesamtsieg bei der Vuelta und nun wieder eine Aufgabe. Aber auch sein Hauptrivale Juan Ayuso ist wahrscheinlich aus dem Rennen. Der junge Spanier verlor in den Bergen viel Zeit. Großer Gewinner dieser Etappe mit rund 5000 Höhenmetern, der Olympiasieger von Tokio, Richard Carapaz. Der Ecuadorianer rückte in der Gesamtwertung bis auf reichlich 30 Sekunden an den Mexikaner Isaac del Toro heran. Den Etappensieg feierte als stärkster einer Fluchtgruppe der Italiener Christian Scaroni.
Die deutschen Kunstturner haben bei den Europameisterschaften in Leipzig eine Medaille im Teamwettbewerb nur hauchzart verpasst. Das DTB-Team wurde Vierter. Florian Winkler mit den Einzelheiten.
Ein starker Auftritt und knapp an Bronze vorbei. Deutschlands Turner konnten bei ihrem Auftakt in die Heim-EM überzeugen. Die Riege um Andreas Toba, Nils Dunkel, Timo Eder und Darius Isakis turnte an den 6 Geräten stabil und fokussiert mit nur kleinen Fehlern und belohnte sich am Ende mit einem tollen 4. Platz im Teamwettbewerb. Den Titel holte sich vor 3000 Fans in der Leipziger Messe Großbritannien vor der Schweiz und Italien. Andreas Toba verschob sogar seine Turnrente. Der 34-jährige Hannoveraner, der seine Karriere nach diesem Turnier beenden wird, turnte am Reck richtig stark und steht dort als Fünftbester der Qualifikation im Finale am Samstag. Einen ordentlichen Quali-Mehrkampf turnten Nils Dunkel und Timo Eder. Beide haben es unter die besten 24 Allrounder geschafft und stehen auch im Endkampf am Barren.
Und zum Abschluss noch der Blick zum Tennis. Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in die French Open gestartet. In der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris bezwang er den US-Amerikaner Leonard Tien glatt in 3 Sätzen. Maximilian Matera schied dagegen aus.
Und das war der Sport mit Irina Gneb.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Tausende Menschen haben im Gazastreifen ein Verteilzentrum der Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation gestürmt. Bei dem Vorfall in Rafah im Süden des Gazastreifens war die Menschenmenge offenbar so groß, dass sich die Mitarbeiter der Hilfsorganisation zurückzogen. Als dann noch ein israelischer Panzer sowie ein Hubschrauber auftauchten und Schüsse zu hören waren, brach Panik aus. Die Organisation macht die islamistische Hamas für das Chaos verantwortlich. Sie hatte demnach mehrere Stunden lang die Hilfstransporte blockiert. Bundesgesundheitsministerin Warken hat ihren Vorschlag verteidigt, dass Patienten bei Beschwerden künftig immer erst zum Hausarzt gehen sollen. Es sei dafür gesorgt, dass die Hausärzte dadurch nicht überlastet werden, sagte die CDU-Politikerin in den Tagesthemen.
Wir haben zu unserem Vorschlag ein sehr gutes Feedback bekommen, auch gerade der Ärztinnen und Ärzte. Sie wollen das gemeinsam mit uns umsetzen. Das wollen wir jetzt auch sehr schnell angehen. Natürlich ist es komplex, wird auch ein wenig dauern. Wir wollen es aber schnell umsetzen. Und natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Bundesgesundheitsministerin Warken. Der Autofahrer, der sein Fahrzeug in Liverpool in eine Menschenmenge gesteuert hat, stand vermutlich unter Drogen. Das hat die Polizei am Nachmittag bekannt gegeben. Aus London, Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Water Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen.
Die US-Regierung will angehende ausländische Studierende, Teilnehmende von Austauschprogrammen und Au-pairs offenbar stärker überprüfen. Medienberichten zufolge sind US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen worden, vorerst keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Und das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen und einzelne Gewitter bei Tiefstwerten von 15 bis 8 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad, am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken bei 16 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da ist weiterhin Falschfahrer auf der A485 unterwegs, nämlich Langgöns-Gießen zwischen Gießener Südkreuz und Bergwerkswald, da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Dann gibt es eine Entwarnung auf der A480 Gießener Ring, Gießen, Reiskirchen. Da ist kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Wettenberg und Gießener Nordkreuz. Die A7 Würzburg Richtung Fulda ist zwischen Dreieck Schweinfurt, Werneck und Wasserlosen nach einem Unfall vorübergehend gesperrt. Die Umleitung führt über die U55. Und die A59 Dinslaken Richtung Duisburg ist zwischen Duisburg-Meiderich und Kreuz Duisburg nach einem Unfall gesperrt. Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Reza Waffer. Hallo. Über die Wirkung von Sanktionen gegen wen oder was auch immer gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Gegen Russland hat die EU wegen des Kriegs in der Ukraine gefühlt zumindest 3000 Sanktionen verhängt. In Wirklichkeit sind es natürlich nicht so viele, es sind 17 Sanktionspakete. Und die nächsten Sanktionen, die sind schon in Arbeit. Gleichzeitig wird aber weiter bombardiert und geschossen. Also was bringen dann Sanktionen? Die EU sagt, sehr erwartbar, die Sanktionen wirken. Was die EU noch sagt, dazu Thomas Spickhofen.
Die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft, sagt Kaja Kallas, die sind signifikant und sie beeinträchtigen Russlands Fähigkeiten zum Krieg.
The impact of Russia's economy of the sanctions is significant and they hamper Russia's capacity to wage the war.
In der vergangenen Woche haben sich die EU-Außenministerin und Minister unter dem Vorsitz der Außenbeauftragten Kallas berichten lassen, wie sehr die Sanktionen wirken. Einzelheiten wurden danach nicht bekannt, nur so viel will Kallas sagen.
Russlands Wirtschaft geht es nicht gut. Bislang konnten sie das überdecken mit Propaganda, indem sie gesagt haben, unsere Wirtschaft wächst, was wollt ihr eigentlich? Aber jetzt funktioniert auch diese Propaganda nicht mehr und sie sagen, die Wirtschaft befindet sich in einer Stagnation.
17 Sanktionspakete haben die EU-Staaten seit Februar 22 beschlossen. Das 18. ist in Arbeit. Nach Angaben der EU-Kommission stehen bislang rund 2400 Personen und Einrichtungen auf der Sanktionsliste. Für sie gelten Einreiseverbote, Vermögenswerte wurden eingefroren, der Zahlungsverkehr mit russischen Banken ist erheblich eingeschränkt. Russische Fluglinien dürfen EU-Gebiet nicht mehr überfliegen. 27 russischen Medien wurden die Lizenzen entzogen. Zahlreiche Produkte unterliegen einem Ausfuhrverbot. Die Sanktionen wirken, erklärt Kommissionssprecherin Anita Hipper.
Wir sehen es sowohl an der einbrechenden Wirtschaft wie auch an dem Hilferuf nach Nordkorea für Soldaten und an andere, sie zu unterstützen. Russland möchte die Sanktionen gern loswerden und das heißt, dass sie funktionieren. Deshalb erhöhen wir den Druck und arbeiten an der nächsten Runde.
Dennoch führt Russland auch mehr als 3 Jahre nach dem ersten Paket weiterhin Krieg. Zwar wurden laut EU 90% der Öleinfuhren unter Embargo gestellt, aber das Öl findet andere Wege mit alten Schiffen unter anderer Flagge und spült so weiterhin Geld in die russische Kriegskasse. Deshalb hat die EU inzwischen 342 Schiffe dieser sogenannten russischen Schattenflotte aus ihren Häfen verbannt. Am Energiesektor müssen wir weiter ansetzen, sagt Kaja Kallas.
Energie ist ein großer Teil der russischen Finanzierung, die nahezu völlig ausgepumpt ist. Wenn man also da mehr machen kann, dann könnte das ein Druck sein, der dabei helfen könnte, diesen Krieg zu beenden.
Im Gespräch, auch auf Ebene der G7, ist nun eine weitere Senkung des bereits bestehenden Ölpreisdeckels. Der liegt zurzeit bei $60 pro Barrel russischem Rohöl. Es könnten $50 werden. Auch die 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, die die EU eingefroren hat, sind immer wieder ein Thema. Man könnte nicht nur wie bisher die Zinsen nutzen, sondern auch an das Geld selbst herangehen. Kritiker dieses Vorschlags befürchten allerdings, dass dies juristisch problematisch sei, zu einem Vertrauensverlust und Instabilität im Bankensektor führen könnte und letztlich auch ein Faustpfand für spätere Verhandlungen bleiben sollte.
Wirtschaft.
Der Osten Polens, der gilt wegen der Landschaft eigentlich als Tourismushochburg und damit als wichtige Einnahmequelle für die Wirtschaft des Landes. Aber aktuell will da kaum noch jemand Urlaub machen, vor allem wegen der Spannung mit dem Nachbarn Belarus. Polen hat einen Grenzzaun gebaut, der jetzt Stück für Stück auch militärisch befestigt werden soll. Als Vorbereitung auf einen möglichen russischen Angriff. Die Region versucht mit bescheidenen Mitteln gegenzusteuern und lädt Touristen jetzt mit einem Gutschein ein. Martin Adam berichtet.
Podlasie, die Region ganz im Osten Polens. Endlose grüne Hügel, tiefe Wälder, eine Landschaft, in der Märchenfilme spielen können. Edita Schubska führt hier durch ihre Pension. 10 Gästezimmer, aber alle stehen leer.
Die Zimmer stehen leer, weil sie auf Touristen warten, die nicht da sind. Das ist jetzt die dritte Saison und jede war schlechter als die davor.
Das Problem ist nicht die Landschaft oder Edita Schubskas pittoreske Holzhütten. Das Problem ist die Grenze zu Belarus, nur 5 Kilometer entfernt.
Seit 2021, seit der belarussische Machthaber Lukaschenka mutmaßlich auf Moskauer Anregung hin Geflüchtete an die polnische und damit die EU-Außengrenze schleust, seit die polnische Regierung dort einen hohen Zaun errichten ließ, der jetzt von einer Sperrzone umgeben ist und als Vorbereitung auf einen möglichen russischen Angriff auch militärisch ausgebaut wird, seitdem will hier niemand mehr Urlaub machen.
Dabei ist es so sicher wie nie zuvor. Wir haben jetzt hier so viele Sicherheitskräfte, die die Grenzregion bewachen, dass wir uns noch mal sicherer fühlen.
Aber es hilft nichts. Die Zimmer sind leer. Und schuld ist Belarus, sagt auch Bogdan Diuk aus der Verwaltung der Wojewodschaft, des Bundeslandes also. Die Wojewodschaft Podlasie liegt auf fast 250 Kilometer Länge an dieser Grenze und diese Krise erzeugt bei Bewohnern anderer Regionen ein Gefühl der Unsicherheit. Ein völlig ungerechtfertigtes, betont auch Bogdan Diuk. Aber das müsse man den Menschen im Rest Polens irgendwie klar machen. Also hat sich die Wojewodschaftsverwaltung etwas ausgedacht. Reisen nach Podlasie werden bezuschusst, je nach Unterkunft mit bis zu 95 Euro. Einziges Problem, für die erste Runde Mitte April waren 1000 Gutscheine vorgesehen, nachgefragt wurden aber 100 Mal so viel. Die Server brachen zusammen und Bogdan Diuk war überwältigt. Am ersten Tag gab es 100.000 Personen, die versucht haben, einen Gutschein zu bekommen. Das heißt, 100.000 Menschen waren der Meinung, dass man uns gefahrlos besuchen kann. Für Anfang Juni ist die nächste Runde geplant. Hauptsache, die Leute kommen. Umgerechnet gibt Podlasie gut 94.000 Euro dafür aus. Viel Geld für die wirtschaftlich schwache Region. Unterstützung aus Warschau gibt es nicht. In Brüssel haben sie Gelder angefragt, die kann es aber frühestens in der nächsten Haushaltsperiode 2028 geben. Trotzdem, die Aktion sei ein Erfolg, findet Bogdan Diuk, auch wenn sie einen gewaltigen Haken hat. Podlasie ist groß und die Gutscheine gelten für die gesamte Wojewodschaft. Die Menschen buchen jetzt also im Westen von Ostpolen. Bei Edita Szubska, direkt an der Grenze, stehen die Zimmer weiter leer.
Klassisches Bier, also nicht alkoholfrei, ist tendenziell weniger beliebt in Deutschland als früher. Aber wenn schon Bier mit Alkohol, dann greifen Biertrinker wohl immer öfter zur Bierdose statt zur Flasche. Das ist ja nicht immer so gewesen. Dosenbier hatte immer so ein bisschen so ein Billigbier-Image. Aus angeblich Qualitätsgründen und weil sie angeblich ökologische Vorteile mit sich bringt, setzt sich die Getränkedose auch bei alteingesessenen Brauereien, zum Beispiel in Bayern, durch. Tanja Gronde hat einige von ihnen besucht.
Ein früher Morgen in Schönramm im Landkreis Traunstein. Drei Brauer warten auf einen Bierlaster, doch der bringt kein Bier, sondern holt es. Denn das Schönrammer Hell wird seit einem Jahr auch in Dosen abgefüllt, und zwar weit weg von der Brauerei. 260.000 Dosen haben sie letztes Jahr verkauft, 30% mehr als erwartet. Produktionsleiter Markus Kampf will damit eine Marktlücke füllen.
Einen Vorteil hat die Dose gegenüber der Flasche definitiv, sie ist 100% lichtdicht. Und da wir ja Qualitätsfanaten sind, wissen wir, dass die beste Verpackung einfach 100% lichtdichte Verpackung ist.
Nachdem das Bier stundenlang in den Bierlaster gepumpt worden ist, fahren 220 Hektoliter Helles nach Franken. Dort ist die Lohnabfüllerei. Georg Rittmeier hat vor 2 Jahren in eine Dosenabfüllanlage investiert. Mittlerweile füllt er für 9 Brauereien ab. Auch bei der Abfüllung spart die Dose Wasser und Energie, sagt er.
Eine Mehrwegflasche, die muss ja mit 82 Grad gereinigt werden. Also haben sie einen wahnsinnigen Energieaufwand. Eine Flasche in der Mehrweganlage braucht man ungefähr so 180 bis 200 Milliliter Wasser je Flasche. Bei einer Dose liegt man beim Wasser alleine und das ist kalt. 20 Milliliter.
Craft-Biertrinker kennen die Dose, doch die Mehrheit ist eher skeptisch.
Dosenbier mag ich nicht so. Da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen unhygienisch.
Wenn halt nichts anderes da ist, dann trinkt man es halt, ne?
Naja, das ist halt einfach das typische Festivalgetränk.
Ich bin ein Flaschenkind und ich finde, es schmeckt einfach viel besser wie aus der Dosen.
Die Dose hat immer noch einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, sagt Markus Lohner von der Brauerei Kamba Bavaria in Sion im Landkreis Traunstein. Er füllt 40% seines Biers in Dosen ab.
Was uns sehr gut getan hat, also jetzt nicht nur bei der Auslieferung, sondern auch in Bezug auf eigene Halle, weil ich eigentlich schon in der Planung war für eine neue Halle. Und seit der Umstellung von der Dose ist es jetzt eigentlich wieder recht überschaubar.
Dieses geringe Verpackungsgewicht und Maß hat auch beim Export einen großen Vorteil. Immerhin wird jedes vierte Bier aus Bayern ins Ausland gefahren, nach USA oder Italien zum Beispiel. Lothar Eberts, Geschäftsführer vom Bayerischen Brauerbund.
Wir wissen aus bundesweiten Erhebungen, dass gut die Hälfte des aus Deutschland exportierten Bieres in der Tat in der Dose exportiert wird. Weil diese Skepsis, die der deutsche Biertrinker der Dose entgegenbringt, diese Skepsis ist in anderen Märkten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, so nicht gegeben, wo man ja auch Softdrinks im Wesentlichen aus der Dose konsumiert.
Dosenbier wird also immer beliebter, sagt Tanja Gronde.
Die ARD-Infonacht.
Müde und erschöpft sind Sie um diese Zeit wahrscheinlich auch, aber Müdigkeit und Erschöpfung tagsüber oder dauerhaft, das sind so typische Symptome eines Jodmangels bis hin zu Schilddrüsenerkrankungen und Entwicklungsstörungen. Und Jodmangel ist in Deutschland wieder weit verbreitet, das zeigen Studien. In den 80er Jahren hat es Aufklärungskampagnen und Appelle gegeben, um den Jodhaushalt auf den besser zu achten, auch mit Erfolg. Und jetzt wieder so eine Kehrtwende. Thomas Sambold und Ulrike Heim ist dazu.
Jodmangel ist eine kaum beachtete Volkskrankheit. Fachleute wie der Endokrinologe Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld kennen das Problem allerdings schon lange. Seit Jahrzehnten setzt er sich mit anderen Ärzten dafür ein, die Jodversorgung in Deutschland zu verbessern. Denn
leider ist die Situation verschlechtert, weil zunehmend weniger Leute jodierte Speisesalz verwenden. Tatsächlich ist die Lebensmittelindustrie eher schuld, weil die zunehmend weniger jodierte Speisesalz einsetzen.
Der Grund, die Hersteller wollen Kosten sparen.
Und damit bekommen wir einfach weniger Jod in der Nahrung.
Dabei ist Jod besonders wichtig für unsere Gesundheit. In der Schilddrüse sorgt es zum Beispiel für die Produktion bestimmter Hormone, die auf Herz und Kreislauf wirken, den Blutdruck regeln und Gewebewachstum und Zellteilung steuern. Damit beeinflussen sie die Entwicklung der Knochen und sorgen mit dafür, dass Gehirn und Nervensystem gut funktionieren. Sie haben auch Einfluss auf das Körpergewicht. Was in der Schilddrüse passiert, wenn es an Jod mangelt, erklärt die Radiologin Merve Abel aus Ahrensburg.
Da kann es passieren, dass die Schilddrüse wachsen kann, größer werden kann und auch Mutationen entstehen können, die zu Knoten führen können. Und dadurch hat man Probleme später mit Schluckbeschwerden, Atemnot und eventuell, dass diese Knoten sich entarten.
Jodmangel kann sich aber auch schon bemerkbar machen, bevor Knoten entstehen. Man friert dann zum Beispiel schneller, bekommt trockene Haut, verliert Haare und nimmt zu. Auch depressive Verstimmung sowie Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten können damit zusammenhängen. Langfristig kann es zu einer Vergrößerung der Schilddrüse kommen, dem sogenannten Struma oder Kropf. Um all das zu verhindern, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO jedem, 200 Mikrogramm Jod pro Tag zu sich zu nehmen. Mit 5 Gramm jodiertem Speisesalz täglich hätte man die Hälfte davon schon intus. Die meisten Menschen nehmen pro Tag aber maximal 1 Gramm jodiertes Speisesalz auf, gibt Endokrinologe Joachim Feldkamp zu bedenken.
Wenn wir Salz verwenden, dann sollten wir auf jeden Fall Jodsalz verwenden. Ein Ziel für die Zukunft für uns Wissenschaftler ist, dass wir dafür sorgen, dass der Jodanteil im Salz etwas höher wird.
Gerade industriell produzierte Lebensmittel wie Fertiggerichte, Brot, Käse, Wurst und Würzmischungen enthalten zwar oft viel Salz, das aber meistens aus Kostengründen nicht jodiert ist. Die Ernährungsmedizinerin Konstanze Lohse aus Norderstedt rät deshalb:
Das Beste ist, ich koche selbst und ich ernähre mich primär von unverarbeiteten Lebensmitteln, also kein Fastfood, keine Fertignahrung. Und dann kann man eben gerne auch Jodsalz verwenden.
Vor allem Fische und Algen enthalten größere Mengen Jod. In Obst und Gemüse steckt dagegen kaum Jod, da auch in der Erde nur wenig davon enthalten ist.
In diesem Jahr feiern wir 35 Jahre deutsche Einheit. Und noch immer müssen wir uns fragen, wie steht's eigentlich um die innere Einheit? Manche sagen, gerade in den letzten Jahren hätten sich Ost- und Westdeutsche wieder auseinanderentwickelt. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat darum einen Schüleraustausch zwischen Ost und West angeregt, zum besseren Verständnis. Was sagen Schüler dazu? Uta Georgi hat nachgefragt.
Mathieu Hoffmann ist 16 Jahre alt, lebt in der Nähe von Chemnitz und besucht in Stolberg das Karl-von-Bach-Gymnasium. Als stellvertretender Vorsitzender des Landesschülerrates Sachsen kann er Stimmungen in Ost wie West ausloten.
Es gibt ja die Bundesschülerkonferenz, wo aus allen Bundesländern die Schülervertretungen zusammenkommen. Und man sieht dort auch in den Bildungssystemen ja Unterschiede. Und ich glaube, so ein Schüleraustausch kann da stark dazu beitragen, einen Grundverständnis zu schaffen, wie die anderen leben. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass ganz viele Jugendliche Vorurteile über entweder den Osten oder eben den Westen nicht mehr dann so omnipräsent haben, sondern diese Vorurteile abbauen.
Der Sächsische Lehrerverband begrüßt die Idee von Sozialministerin Petra Köpping. Landesvorsitzender Michael Jung warnt aber davor, einen Ost-West-Schüleraustausch zur Pflicht zu machen.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich als Hauptaufgabe, die wenigen, die noch da sind, Unterricht zu machen und letztendlich dann die Lehrpläne bzw. die Unterrichtsstunden abzusichern. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich gerade in der jetzigen Zeit auch ein finanzielles Problem. Wir haben ja nicht mal für Vertretungslehrergeld. Wer bezahlt das dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler bzw. die Schule das dann aus der eigenen Tasche bezahlen soll.
Auf freiwilliger Basis gäbe es schon heute Projekte für einen ost-westdeutschen Schüleraustausch so jung. Das Kultusministerium Baden-Württemberg nennt ein Beispiel. Schriftlich heißt es von dort auf Nachfrage:
Seit 2012 führt das Land Sachsen jedes Jahr das sächsische Geschichtscamp durch. Dauer jeweils 5 Tage. Die Länder Sachsen und Baden-Württemberg haben eine gute Kooperationstradition. Daher findet das Geschichtscamp seit 2019 als gemeinsames schulisches Kooperationsprojekt der beiden Bundesländer statt. Jedes Jahr an einem anderen Ort in Sachsen.
Bis zu 60 Schüler der Klassen 9 bis 13, je zur Hälfte aus Sachsen und Baden-Württemberg, setzen sich dabei mit der Geschichte der DDR auseinander. So entstehen Filme, Audioreportagen oder Lesungen. Einen noch intensiveren Schüleraustausch zwischen Ost und West wünscht sich Sven Teuber, der Bildungsminister von Rheinland-Pfalz.
Aus meiner kommunalpolitischen Arbeit habe ich enge Beziehungen nach Weimar, zu unserer Partnerstadt. Und das schätze ich sehr und ich erfahre da eine große Bereicherung und ich würde mich freuen, wenn wir Schülerinnen und Schülern diese Art der Bereicherung auch zugutekommen lassen und durch den SchülerInnen-Austausch zwischen Ost und West einen Beitrag zur Verständigung leisten können.
Über den Ost-West-Schüleraustausch war das Uta Georgi. Kultur. Filme von Wes Anderson, die sind einfach anders. So anders, dass sie zu einem eigenen Genre geworden sind. Sie haben das Label Wes Anderson Film. Und in dieser Woche kommt ein Film mit diesem Label in die Kinos, der phönizische Meisterstreich mit einem Staraufgebot.
In diesem Moment arbeiten Rettungskräfte an der Bergung und Identifizierung der Überreste von Jar Jar Korda. Internationaler Geschäftsmann, Freigeist auf den Gebieten Rüstung und Luftfahrt, unter den reichsten Männern Europas. Das war Kordas 6. registrierter Flugzeugabsturz. Er hinterlässt 10 Kinder. 9 Jungen, eine Nonne, seine Tochter Liesel.
Auch wenn es anders klingt, die Hauptfigur Jar Jar Korda, ein Großindustrieller, der reichste Mann Europas, gespielt von Wes Anderson, Filmwiederholungstäter Benicio del Toro, hat den Flugzeugabsturz überlebt, steigt wie Phönix aus der Asche aus einem Maisfeld mit ein paar Kratzern im Gesicht und viel Staub auf seinem Maßanzug und überdenkt sein Leben oder zumindest seine Erbfolge.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt, die du wohl eher früher als später sein wirst, und zur provisorischen Verwalterin meiner Geschäfte im Falle meines tatsächlichen Ablebens. Probeweise.
Warum eher früher als später? Du hast doch wieder überlebt. Und warum bin ich deine Alleinerbin? Du hast 8 Söhne nach letztem Stand.
9 Söhne.
9 Söhne, was ist mit denen?
Die sind nicht meine Erben.
Warum nicht?
Ich habe meine Gründe.
Die da wären.
Meine Gründe? Die sag ich nicht.
Seine Tochter Liesel, groß geworden in einem Konvent voller Nonnen, entfremdet vom Vater, hat nicht nur ganz andere moralische Werte als ihr Erzeuger, sie hadert auch mit ihrer Rolle im Leben. Ein gemeinsamer Roadtrip, also wenn man bei Wes Anderson überhaupt von einem Roadtrip sprechen kann, durch das fiktive Land Phönizien soll sie näher zusammenbringen und das Lebenswerk des Magnaten, den phönizischen Meisterstreich, vor seinen zahlreichen Gegnern retten.
Unsere Zielsetzung: Unterbrechung, Hemmung, Unterbindung, Lähmung von Kordas Unternehmung auf jede erdenkliche Weise.
Der phönizische Meisterstreich ist ein Vater-Tochter-Drama, ein Spionagefilm und eine Komödie über den nahenden Tod, zusammengehalten von Benicio del Toro.
Für mich war schnell klar, dass er am Ende ein besserer Mensch wird. Er hat sich nicht großartig verändert, aber er ist besser geworden. Er hat Mitgefühl, er ist vergebungsbereit, er vergibt sich vor allem selbst. Der Mann, dessen Ziel es im Leben immer war, andere Menschen auszubeuten, macht eine Entwicklung durch. Wenn er am Ende ein Bösewicht geblieben wäre, damit hätte ich auch leben können, aber ich fand es gerade spannend, dass es diesen Punkt Bogen gab.
Wie immer bei Wes Anderson erkennt man schon nach den ersten Sekunden, dass das hier unweigerlich ein Wes Anderson-Film sein muss. Die Bildausschnitte sind perfekt geometrisch gewählt. Die Ausstattung ist weit mehr als einfach nur detailverliebt. Sie ist fast museal im klinisch-pastelligen Wes Anderson-Retro-Stil. Hier ist nichts dem Zufall überlassen, noch nicht mal die Wolkenkonstellation am Himmel. Meint auch Benicio del Toro.
Wenn ich einen Wes Anderson-Film mache, ist mein eigener Ansatz anders als sonst. Das merke ich schon beim Drehbuch. Für Wes Anderson ist das geschriebene Wort heilig. Ich habe schon viele Drehbücher gelesen, aber kaum eines ist so korrekt, so akkurat und mit so viel Liebe geschrieben wie das von Wes. Aber es wird trotzdem nicht funktionieren, wenn ich mich nicht selbst einbringe. Wes verlangt von uns, dass wir uns einbringen und unsere Figuren mitgestalten. To that
character. Eingebracht hat nicht nur er sich. Die Fülle der Stars, die sich hier in den kleinsten und kleinen Nebenrollen die Klinke in die Hand geben, ist schier erdrückend. Neben Benicio del Toro, Mia Thrapleton, der Tochter von Kate Winslet und Michael Cera in den Hauptrollen, sind es Tom Hanks, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Bill Murray, Scarlett Johansson oder Willem Dafoe, die im Notfall auch einfach nur mal im Vorbeilaufen in die Kamera winken. Wes Anderson beweist mit der phönizische Meisterstreich, dass er als Regisseur vor allem eine Marke mit Konstanten ist, auf die man sich verlassen kann. Nach 12 Filmen wirkt das aber langsam redundant. Von einem eigenen Meisterstreich ist Wes Anderson hier leider weit entfernt.
Anne Wollner war das über den Film von Wes Anderson, der am Donnerstag in die Kinos kommt, der phönizische Meisterstreich.
Standpunkte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zu Gast in Berlin bei Kanzler Merz und er dürfte mit einigen Erwartungen anreisen. Denn gerade erst hat Merz klargestellt, dass es für die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkungen mehr gibt. Daraus könnte Selenskyj schließen, dass der Bundeskanzler von der Linie seines Vorgängers Scholz abweicht und in Betracht zieht, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Eine gefährliche Strategie findet die Märkische Oder-Zeitung.
Völkerrechtlich ist das in Ordnung. Militärisch kann es für die Ukraine sinnvoll sein. Aber ist es auch klug? Auch wenn der Kreml möglicherweise nur auf Härte und Konsequenz reagiert, wie wird die Reaktion des ehemaligen Straßenschlägers Putin ausfallen? Es stimmt, Straßenschläger riechen Angst. Aber sie müssen auch immer wieder beweisen, der Stärkere zu sein. Das ist gefährlich.
Ganz anders sieht das die Welt. Die Zeitung kommentiert, der Ankündigung müssen jetzt auch Taten folgen. Nur dann geht sie weit genug.
Nun wäre es zusätzlich noch notwendig, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefert. Weil die Aufhebung der Einsatzbeschränkungen wenig nützt, wenn die Ukraine nur über ein kleines Arsenal an westlichen Waffen verfügt, die den russischen Rückraum überhaupt erreichen können. Politisch sendet die Entscheidung von Merz ein wichtiges Signal an Russland. Es macht nämlich klar, dass russische Eskalationen nicht unbeantwortet bleiben. Und Stärke ist nun mal die einzige Sprache, die Russlands Diktator versteht.
Von außen zur Innenpolitik. Eines der größten Streitthemen in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD war die Migrationspolitik. Im Kabinett soll jetzt zum ersten Mal über zentrale Beschlüsse beraten werden. Und zwar geht es um zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt. Der Familiennachzug, zum Beispiel für Bürgerkriegsflüchtlinge, soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Außerdem soll die sogenannte Turboeinbürgerung wieder abgeschafft werden. Überfällig und gerechtfertigt findet das die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Wer Zurückweisungen, Abschiebungen und die Unterbindung des Familiennachzugs für Flüchtlinge für grausam hält, der sollte dafür zunächst diejenigen verantwortlich machen, welche die Ursachen für diese Maßnahmen geschaffen haben. Diejenigen also, die wider deutsche Interessen und den Geist deutschen und europäischen Rechts jahrelang eine globale Einladungspolitik betrieben haben. Die neue Koalition, immerhin teilidentisch mit der alten, hat dagegen schnell wichtige Zeichen gesetzt. Es war klar, dass das verteufelt werden würde. Aber was soll an einer Rückkehr zur Normalität falsch sein? Es werden keine Familien auseinandergerissen, es wird nicht inhuman gehandelt, sondern versucht, die Ausnutzung unseres Systems zu stoppen.
Unser Gastkommentatorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin, ist allerdings skeptisch, ob Dobrindts Vorschläge auch den Praxistest bestehen.
Gelingt diesem Mann die Wende in der Migrationspolitik? Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus. Keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt als Innenminister gab Alexander Dobrindt eine klare Anweisung. Die Bundespolizei soll sogenannten Schutzsuchenden aus sicheren Herkunftsländern künftig die Einreise verweigern können. Ein deutlicher Bruch mit dem Kurs der Ära Merkel. Doch der Realitätstest kam schnell. Noch immer kommen viele Migranten über die Grenze. Oft reicht es aus, das Wort Asyl sagen zu können. Trotzdem ist die Botschaft klar. Dobrindt macht die innere Sicherheit zur Priorität. Der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus soll für 2 Jahre gestoppt werden. Und die sogenannte Turbo-Einbürgerung wird wieder abgeschafft. 2 Maßnahmen, die vor allem eines zeigen: einen Kurswechsel. Doch ob das reicht für eine echte Wende in der Migrationspolitik? Das wird sich zeigen. An der Grenze und im Alltag.
Das war die Meinung von Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Mareike Markusch.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass der ukrainische Präsident Zelensky heute in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gasts wurde allerdings nicht genannt. Ute Zill, RBB 24.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Für die Berliner Polizei ist der Besuch ein Großeinsatz. Scharfschützen der Spezialeinheiten werden üblicherweise ebenso postiert wie die Wasserschutzpolizei mit Booten auf der Spree und Hundestaffeln für die Suche nach Sprengstoff. Im Regierungsviertel gibt es Absperrungen. Autofahrer sollten den Bereich meiden. Auch wer mit der S-Bahn unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Bahnen fahren zeitweise in größeren Abständen als normal.
Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympiabewerbung vorgestellt. Ob die Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 geplant ist, ist noch unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagte der RBB 24 Abendschau, man wolle sich da noch nicht festlegen.
Wir haben in Absprache auch mit dem DOSB, mit dem LSB, auch ein Stück weit mit dem IOC gesagt, wir legen uns auf keine Zahl fest, sondern wir wollen Olympische Spiele. Es geht primär, ist mein Eindruck, um 40 oder 44 und Berlin will Olympische Spiele. Da geht es mir nicht so sehr um den Zeitraum, sondern dass wir etwas für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun. Die Chancen, die wollen wir nutzen für Berlin.
An Brandenburger Grund- und Förderschulen müssen Handys ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Der Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei dauert auch heute noch weiter an. Aufgerufen zu dem Streik hatte gestern Abend die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Angesichts der stockenden Tarifverhandlungen droht die Gewerkschaft mit weiteren Aktionen. Die Radeberger Gruppe hatte vorgeschlagen, die Löhne in diesem Jahr um 2,2% und im kommenden Jahr um 2,0% zu erhöhen. Der Gewerkschaft reicht das nicht aus. Der ADAC rechnet am kommenden Himmelfahrtswochenende mit Staus auf zahlreichen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Besonders voll dürfte es Richtung Küste werden. Eine Rückreisewelle soll es am Sonntagnachmittag